Ein herzliches Willkommen zum Neugiersalon Nummer 5 bereits, hier heute in Linz aus dem Power Tower der Energie AG. Ich darf recht herzlich begrüßen im Namen des Ministeriums für Neugier und Zukunftslust und ich möchte natürlich gerne ein paar Worte vorher darüber verlieren. Was ist das? Das Ministerium für Neugier und Zukunftslust ist eine Non-Profit-Initiative, die wir ins Leben gerufen haben, die natürlich genau diese beiden Themen, Neugier, Zukunftslust, aber auch Optimismus, Zuversicht etc. in sehr herausfordernden Zeiten kultivieren soll, in Wirtschaft, Gesellschaft, mit unterschiedlichsten Formaten von Schülerinnen bis Erwachsene. Und der Neugiersalon ist eines dieser Formate und es ist ein besonderes Format, weil er einerseits hier live in Präsenz stattfindet, aber andererseits auch die Möglichkeit besteht, dass Botschafterinnen überall bei sich einen Neugiersalon hosten. Und das machen auch wieder 12 wunderbare Botschafterinnen, die ich jetzt ganz kurz begrüßen möchte, weil es mich sehr freut, dass die alle mit dabei sind. Ich beginne mit unseren deutschen Kollegen und Kolleginnen sage zuerst, liebe Grüße nach Lörrach, die Sabrina Meyer-Winkler ist wieder am Start mit einem Neugiersalon. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß hier heute mit dem Talk und dann auch mit eurer Diskussion. Zum ersten Mal mit dabei ist Legerdorf, der Alsenhof, Heiko Kolz. Liebe Grüße hier aus Linz. Toll, dass ihr mit dabei seid. Und auch zum ersten Mal ist Kassel mit am Start, die Jenny Rode, die uns jetzt neulich in Linz erst besucht hat, ist mit dabei. Jenny, super, dass du das machst. Vielen Dank. Schon ein paar Mal am Start gewesen ist Köln, Hürth, diesmal in Kombination Michael Schmidt und Frank Sauer. Liebe Grüße ins Rheinland zu euch auch dementsprechend. Ich muss in die obere Kamera winken, sehe ich gerade. Und natürlich, wer schon immer am Start war, das fünfte Mal schon am Start ist Bielefeld. Liebe Grüße Maria Concalves, Jens Edler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dann begrüße ich auch noch die Kollegen in Österreich, die einen Neugiersalon hosten. Liebe Grüße in das Magdas Hotel nach Wien, wo unsere Kollegen Jens Noll und Gerald Krenn sind, die heute hier hosten. Liebe Grüße auch nach Sierning, René Vormündl zum ersten Mal am Start. Super, dass du mit dabei bist. Liebe Grüße nach Kärnten, das ist auch schon ein sehr bewährtes Trio mittlerweile in Kärnten. Der Martin Meitz, der Maria Schönherr und der Manuel Grassler. Super, dass ihr als Kärntner Innovationstriumvirat hier wieder am Start seid. Liebe Grüße nach Graz in das Unicorn, das Startup Center der Uni Graz. Bernhard Weber und Sabine Ethema, auch schon sehr treue Botschafterinnen, was den Neugiersalon betrifft. Danke, dass ihr dabei seid. Zum ersten Mal ist Gmunden auch mit am Start. Anja Gstöttner hostet dort einen Salon. Ich hoffe, ihr habt auch am Traunsee viel Freude. Und auch Dornbirn ist zum ersten Mal am Start. Das heißt also, im fernen Dornbirn begrüßen wir unsere Freunde Isabel Goller, Gregor Kreuzer und die Isabella Natter-Spetz. Liebe Grüße ins Ländle. Und last but not least gibt es in Kärnten noch einen zweiten Salon in Ferlach. Der Stefan Wilschnick und der Jürgen Holzbauer sind dort am Start. Und wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid. Also hier ist der Live-Salon. Er wird exklusiv zu den Botschafterinnen gestreamt und wir hoffen, dass viele Leute auch in den 12 unterschiedlichen Locations vor Ort sind. Und damit komme ich schon zum Thema Ort. Wir dürfen heute an einem sehr besonderen Ort sein, den man in Linz, den glaube ich jeder Mann, jede Frau in Linz kennt, den man kennen muss, nämlich im Power Tower der Energie AG, einem besonderen Unternehmen, das ja wirklich eine wichtige Rolle spielt, auch was Zukunft betrifft. Und ich freue mich besonders, Dr. Leonhard Schieter, den Vorstandsvorsitzenden, begrüßen zu dürfen. Und steige vielleicht gleich einmal auch mit der Frage ein, warum ist Neugier und Zukunftslust für einen Energiekonzern wie die Energie AG wichtig und wertvoll?
Ja, hochgeschätzter Herr Minister.
Bitte nicht.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Inland, im Ausland, freue ich mich sehr, dass wir Sie heute bei uns im Power Tower der Energie AG, der neuen Energie AG, begrüßen dürfen. Freut mich sehr, dass wir der Host sein dürfen für ein unglaublich spannendes Thema, Zukunftsthema. Warum ist Neugier, warum ist Zukunftslust für uns so wichtig? Ich glaube, wenn man sich das Wort selbst nochmal hernimmt, dann heißt es ja Neugier, also Gier für etwas Neues haben, Verlangen auf etwas Neues, das Streben, Neues zu entdecken. Manchmal ist das ja auch ein bisschen verbunden mit Verborgenes offen zu legen. Das sind ja alles Themen, die für uns unglaublich wichtig sind, Neues entdecken zu wollen, Neues machen zu wollen und damit in vielen Fällen, auf vielen Bereichen auch wiederum sozusagen Trendsetter zu werden. Und ich habe mir ein wenig auch angesehen, Neugier ist auch, und das finde ich sehr spannend, auch ein Teilaspekt eines Persönlichkeitsmerkmals, eines Persönlichkeitswesens, und zwar der Offenheit. Also wenn wir neugierig sind, Klammer auf, wie es fast die Kinder sind oder waren, Klammer zu, dann ist das auch immer ein Zeichen, dass wir als Menschen offen sind, offen für wiederum Neues. Und Offenheit bedeutet immer dann auch Öffnung. Und diese Öffnung ist auch für unser Unternehmen so wichtig. Öffnung heißt ja, liberal zu sein, für alles aufgeschlossen zu sein. Heißt nicht, für alles oder für alles sich zu interessieren, sondern heißt auch sehr klar und fokussiert zu sein. Mhm. Und diese Öffnung braucht unser Unternehmen. Mhm. In vielen Bereichen, in vielen Falten, weil vielfältig. Und so komme ich wieder zurück zu der Offenheit. Ja. Was bedeutet das dann in weiterer Folge? Ein neugieriger Mensch, ein offener Mensch ist auch einer, der eine neugierige, offene Kultur mit sich bringt. Das heißt, dass wir zum Beispiel für unser Unternehmen wichtig, Fehler zu lassen, Fehlerkultur machen lassen, weil sich nur daraus wieder etwas Neues entwickelt, auch wiederum Mut entwickelt. Wenn wir Fehler zulassen, wird sich Innovation und Mut entwickeln. Und das heißt auch so schön, Neugierde besiegt die Angst stärker, besser als der Mut. Mut ist notwendig für die Innovation. Innovation ist notwendig für die Öffnung. So schließt sich immer der Kreis. Also so gesehen ist notwendig Neugier für alles, was fürs Neue steht. Jedes Problem wird am besten gelöst mit Neugier. Also wir sollten eigentlich noch neugieriger werden. Wir sollten noch offener werden. Wir müssen einfach Neugier möglicherweise sogar ganz oben auf unserem Wertekanon hinschreiben und sagen,
wir sind dabei.
Be curious, geht's voran, seid offen und wir sind es genauso.
Sehr gut. Jetzt ist ja das Motto des Abends zurück zur Zukunft. Vielleicht noch ganz kurz das Statement natürlich. Es geht ja auch um die Zukunft der Energiewende, der grünen Transformation, nennen wir, wie es wollen. Da spielt ja eine sehr zentrale, entscheidende Rolle hier im zentralen Wirtschaftsraum Österreichs. Wie sieht denn so die Zukunft der Energiewende, der Energie AG aus? Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte verlieren.
Also wir wollen eigentlich gar nicht zurück zur Zukunft, sondern wir wollen nämlich vorwärts in die Zukunft zurück, ist fast ein Wort, das wir nicht so gerne hören, weil es, man kann schon aus dem Zurück lernen natürlich, aber es geht vorwärts in die Zukunft. Bei uns heißt es ganz klar, wir haben unsere Strategie seit letztem Jahr völlig neu ausgerichtet. Wir gehen ganz klar in eine fossilfreie Zukunft. Mhm. Wir sagen als Unternehmen, wir erschaffen eine fossilfreie Zukunft für unsere Kinder. Das ist der Purpose, das ist der Sinn, das ist das, wofür über 5000 Kolleginnen und Kollegen sich einsetzen, jeden Tag. Das bedeutet, wir wollen bis 2035 als Unternehmen klimaneutral und unabhängig werden. Super. Auch die Unabhängigkeit ist etwas, was ein extrem großes Gut ist. Das sehen wir, ja, was es bedeutet, wenn wir nicht unabhängig sind. Ja, vor 2 Jahren Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und das gesamte fast gesellschaftliche, wirtschaftliche Europa völlig verworfen. Mhm. Also Unabhängigkeit ist auch das, was wir wollen. Wir machen das mit einer großen Begeisterung. Wir machen das auch in einem neuen, im Übrigen, Auftritt. Wir haben jetzt auch diese neue Veränderung mit einer neuen, merkbaren Außenauftrittsveränderung zusammengebracht. Was Sie hier sehen, ist das neue CD, das neue Corporate Design. Die Energie AG soll auch diese neue Veränderung mit sich bringen. So gehen wir mutig vorwärts in die Zukunft.
Super. Wunderbar. Danke, dass wir da sein dürfen. Ein kleiner Applaus. Danke, Dr. Leonard Cheetah, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Merci. Super. Ich darf auch noch im Namen der Konzerninnovation grüßen. Leider ist die Dr. Karin Dietachmeier krankheitsbedingt heute nicht bei uns. Sie ist eigentlich die das eingefädelt hat. Besonderer Dank gilt aber auch der Hedi Döllerer, die das wunderbar organisiert hat, dass wir heute hier so sein können, wie wir da sind. Und jetzt darf ich meine beiden Talkgäste zu mir bitten. Auf die Bühne Markus Iofcea, Marcel Aberley. Bitte kommt zu mir. Ihr kriegt vorher schon einen Applaus. Schauen wir mal, ob es euch einen verdient habt. Nein, natürlich habt ihr euch einen verdient. Also, wir drei kennen uns ja schon länger und dennoch starte ich natürlich gerne mit dem, dass ich euch kurz vorstelle, wer ihr seid. Wenn ich etwas Falsches sage oder etwas vergesse, dann bitte ich euch einfach zu ergänzen. Also Marcel Aberle, ich kenne dich natürlich am besten, weil wir auch zusammenarbeiten. Ich glaube, du beschäftigst dich seit über 20 Jahren mit Innovation, bist Zukunftsforscher, Trendforscher, Futurist. Diese Namen, glaube ich, treffen alle auf dich zu. Du warst 5 Jahre lang auch Geschäftsführer beim Zukunftsinstitut hier in Österreich und ich glaube, eine Leidenschaft, wenn ich sie nennen darf, ist, dass du dich sehr für die Zukunft des Sports auch interessierst. Und du hast keinen Jetlag mehr. Wir sind ja vorige Woche gemeinsam im Silicon Valley unterwegs gewesen. Du bist ja wirklich erst gestern heimgekommen, aber bist nicht großartiger Jetlag. Schön, dass du da bist, Marcel. Herzlich willkommen.
Danke, danke.
Zu meiner Linken, zumindest zu Ihrer Rechten hier, habe ich Markus Iofcea. Markus ist aus Zürich heute angereist. Du hast eine schöne Bezeichnung für dich gefunden, die heißt ein Zukunftsarchäologe. Gleichzeitig, was ich super spannend finde, bist du auch Fotograf, Künstler. Das heißt also ein sehr breiter Zugang zum Thema Zukunft. Beschäftigst dich auch sehr lange damit, hast selbst in den Nullerjahren im Silicon Valley 3 oder 4 Jahre gearbeitet und gelebt und hast vor allem ein Spannendes gemacht, finde ich, vieles spannende Sachen gemacht, aber eines, was ich noch gerne erwähnen möchte, du hast lange für die UBS in Zürich den Zukunfts-Think-Tank mit dem Namen Y aufgebaut und hast da, glaube ich, sehr, sehr viele interessante Dinge, so ein bisschen was Beyond Banking, die Zukunft des Bankings betrifft, auch dementsprechend gemacht. Das heißt, viele breite Erfahrungen aus unterschiedlichsten Branchen, die wir hier haben. Und euch beide verbindet ja auch eine Freundschaft. Darf ich das so sagen? Ja, wunderbar. Und die Freundschaft hat euch auch dazu geführt, natürlich dieses Buch miteinander zu verfassen. Und ich komme gleich einmal zum Buch. Das Buch heißt ja Zurück zur Zukunft. Und die erste Frage ist gleich, mir geht es ähnlich wie Leo Schitter, warum müssen wir zurück zur Zukunft? Was war eigentlich das Ausschlaggebende, dass Sie das so betitelt habt? Markus, ich fange einfach mit dir an. Erzähl uns ein bisschen was über das Thema.
Ich denke,
nein, ich glaube, das ist nicht an. Oder du bist nicht an.
Es ist an. Ah,
jetzt geht's. Wundervoll.
Hört's wieder auf? Ich sitze mal so. Die sich mit der Zukunft permanent auseinandersetzen, da ist es wirklich als Motto nicht nötig. Ja. Aber es gibt wirklich viele von uns, die einfach mittlerweile in der Vergangenheit verhangen sind oder wirklich immer wieder sagen, früher war dies oder jenes besser. Und daher kamen wir eigentlich mit dem Namen, dass wir gesagt haben, lasst uns mehr Leute vielleicht abholen und sagen, gehen wir zurück zur Zukunft. Das heißt auch nicht zurück in die Zukunft, wie der Film, sondern zur Zukunft.
Mhm. Ja. Und es ist ja spannend, was du sagst. Wir haben ja vorher auch ein bisschen diskutiert schon, warum Menschen so gerne so vergangenheitsbezogen sind. Es gibt ja so einen wunderbaren Spruch von Karl Kraus, dem großen Satiriker, der anfangs des vorigen Jahrhunderts gewirkt hat, der gesagt hat, Österreich ist in der Vergangenheit allen Nationen massiv überlegen. Und das scheint uns ja ein bisschen inne zu wohnen. Jetzt seid ihr beide Deutsche, aber ich glaube, da können wir uns in einen Kulturkreis nehmen. Das unterscheidet sich nicht großartig. Warum ist das so, Marcel, aus deiner Sicht? Warum sind wir oft so vergangenheitsbezogen, fast schon versessen, wünschen uns die 80er, 90er zurück? Mhm. War für mich auch eine coole Zeit, aber...
Ja, war auch eine coole Zeit. Ja, also es ist ein ganz spannendes Thema. Es ist einfach so, dass wir, wenn es um die Vergangenheit geht, ja auch gewisse Sachen immer ausblenden. Ja? Also es ist eigentlich immer nur ein Snapshot, wenn wir an die Vergangenheit denken. Und wir denken halt sehr gern an die tollen Sachen, an die guten Sachen. Aber es ist nie ein ganzheitlicher Blick. Ja? Es gibt eine spannende Studie aus Amerika, wo festgestellt hat, wenn Leute in den Urlaub gehen und wenn sie sich jetzt nicht irgendwie einen Fuß brechen oder irgendwas Schlimmes passiert, dann kommen die zurück und erzählen, der Urlaub war großartig. Ja? Alles war super, alles war wunderbar. Ja? Aber wenn man dann im Detail nachfragt, dann, ja, der Jetlag war jetzt nicht so toll. Keine Ahnung, vielleicht hat das Hotelzimmer nicht so gepasst. Ja. Also es gibt immer wieder Sachen, die natürlich dann nicht so gepasst haben, aber das blendet man halt gern aus. Und deshalb sind wir auch oft so in der Vergangenheit ein Stück weit gefangen. Und natürlich ist es auch so, in jüngeren Jahren hat man halt viele erste Mals und das ist einfach eine sehr intensive Erfahrung und daher tendieren wir halt immer wieder gern zurück in die Vergangenheit, weil es auch irgendwie ein bisschen einfacher ist, ja, sich die Vergangenheit wieder aufzuwärmen, ja, als in die Zukunft zu schauen und Vorstellungskraft zu nutzen. Ja.
Und das führt uns ja schon ein bisschen zu einem Thema. Es steht ja als Untertitel bei eurem Buch Methoden und Mindset, Neudeutsch für Haltung zur Gestaltung der Zukunft. Was ist denn eine zukunftsfähige Haltung? Markus, was habt ihr da so in eurem Buch mit drinnen, oder was sind grundsätzlich Gedanken, was wäre denn eine Haltung, die eigentlich so einen positiven Zugang zur Zukunft ermöglicht?
Das ist auf jeden Fall sehr breit gefächert, aber ich denke, euer Thema, das wir auch heute hier haben, also Neugier ist sicherlich sehr, sehr wichtig, aber auch das Wollen, das fähig dazu sein. Wir haben im Buch auch ein Kapitel über Zukunftskompetenzen generell geschrieben, weil das Wollen allein halt auch nicht reicht. Und ja, eben, ja, neugierig sein, einfach wollen, Hunger haben sie hier offen, ja, genau.
Jetzt fällt es sehr schwer, zumindest mir, in Zeiten wie diesen, nicht politisch zu sein. Das ist schwierig, das muss man ganz offen und ehrlich sagen, und ohne jetzt parteipolitisch zu werden, weil ich glaube, das ist, macht keinen großartigen Sinn, erleben wir ja doch, dass Menschen anscheinend, und ich zitiere da die Florenz Gaub, die ja auch Zukunftsforscherin ist bei der NATO in Rom und die schön in ihrem Buch geschrieben hat, dass wir Menschen einfach Ungewissheit nicht ertragen. Und wenn wir Ungewissheit nicht ertragen, dann geben wir uns lieber mit einer vielleicht nicht so guten Gewissheit zufrieden, als wie, dass wir neugierig sind auf das Neue, das wir nicht kennen. Mhm. Was sind denn so deine Erfahrungen damit in der Zusammenarbeit mit Menschen aus unterschiedlichsten Kontexten? Warum ist das so? Und wie würden wir es vielleicht besser schaffen, Ungewissheit auszuhalten?
Also ich glaube, was elementar ist, dass wir einfach auch, also wir brauchen wieder mehr positive Zukunftsbilder. Ich glaube, das ist mal mit der Schlüssel, weil aktuell ist es einfach so, die Zukunft ist kein Hoffnungsraum mehr. Ja, also da gibt's, das glaube, das spürt jeder, da gibt's mittlerweile auch viele Statistiken dazu. Die Zukunft ist kein Hoffnungsraum mehr, das ist alles voll mit dystopischen Bildern, die Roboter, die uns die Arbeit wegnehmen, der Klimawandel, die Medien sind voll davon, ja. Und das ist immer so bei uns Menschen, ja. Dann haben wir Angst, dann ziehen wir uns zurück und dann ziehen wir uns halt gern auf das Bewahrte, / die Vergangenheit zurück, anstatt zu sagen, hey, wir gehen jetzt nach vorne und versuchen, was neu zu gestalten, ja. Weil das ist natürlich, wie du sagst, das ist natürlich anstrengend und ein Stück weit ungewiss. Ja? Und wir Menschen sind halt Gewohnheitstiere, also das ist einfach Fakt. Ja? Veränderungen wollen wir nicht so gerne. Und deshalb ist ja auch der Titel Zurück zur Zukunft, sich wieder mit Zukunft auseinanderzusetzen und auch zu überlegen, hey, ja, wir haben Probleme. Also man kann die Probleme ja nicht wegdeuten. Wir haben Probleme, wir haben Herausforderungen, aber lasst uns das Ganze in die Zukunft denken und lasst uns vor allem darüber nachdenken, wo wollen wir eigentlich hin? Also auf welche Zukunft wollen wir denn hinarbeiten? Ich muss ehrlich sagen, sowohl von der Wirtschaft als auch von der Politik, alle drehen sich um die aktuellen Probleme. Man redet die ganze Zeit, man schreibt die ganze Zeit über die aktuellen Probleme. Das ist alles irgendwo auch nachvollziehbar. Aber wo wollen wir hin? Also wie soll es denn aussehen? Wie soll denn die Zukunft aussehen? Also wir brauchen wieder was uns so ein bisschen, so ein Pull-Effekt, also was uns ein Stück weit in die Zukunft zieht. Ja? Dass wir morgens aufstehen und sagen, passt, dafür setze ich mich ein. Dafür arbeite ich jetzt, um diese Zukunft zu ermöglichen für mich, für die Gesellschaft, für meine Kinder, für die Kinder meiner Kinder. Das fehlt uns im Moment einfach wahnsinnig. Ja? Und da muss man sagen, da haben die Medien schon auch einen gewissen Anteil daran. Ja? Also die wissen halt, wie wir Menschen ticken, Sachen, die uns tendenziell bedrohen, die triggern uns viel mehr. Also gibt es auch viele Studien davon. Du kannst den Menschen positive Nachrichten hinlegen und negative. Auf was klicken sie? Auf die negativen, weil die uns halt tendenziell gefährden. Das ist einfach evolutionsbedingt so. Und und so sind wir irgendwie in diesen Zyklus reingekommen. Ja? Und den müssen wir einfach durchbrechen. Wir müssen wieder zurück zur Zukunft. Wir brauchen Zukunftsbilder. Wir müssen uns überlegen, wo wir hinwollen. Und dann müssen wir natürlich, wie der Markus schon gesagt haben, gewollt sein, dahin zu gehen, aber halt auch die Fähigkeit haben, das auch zu ändern.
Ja. Und vielleicht kann ich da noch was hinzufügen. Ich glaube, was halt wichtig ist, wenn man sich die Zeit nicht nimmt, dann kommt man zu diesen Bildern nicht, zu diesen Zukunftsbildern. Und zeitgleich, wenn man sich die Zeit nimmt und man versucht, diese zu formulieren, aufzubauen, dann braucht es auch ein bisschen diesen Mut, Kritik auszuhalten. Das ist halt auch so, dass oft Leute dieses Angreifbarsein nicht haben wollen. Und das Denken in Zukunftsbildern, vor allem wenn es nicht nur einfach ein Kontinuum von der Gegenwart ist, macht einen angreifbar. Und ja, das muss man aushalten, auch vielleicht wollen oder können.
Ja. Mein Gefühl ist, es hat schon auch mit unserem mitteleuropäischen Kulturkreis zu tun, dass wir uns da tatsächlich etwas schwerer tun. Wenn man an andere Orte, andere Kulturkreise in dieser Welt schaut, dann gibt es da sehr positive Visionen. Selbst in Ländern, wo man, wenn man mit der moralisch-ethischen Brille hinschaut, vielleicht andere Dinge findet, die bei Weitem nicht so schön sind wie bei uns, aber zum Beispiel die Vision 2071 in Saudi-Arabien ist einfach so ein Thema, das sehr herausragend ist. Noch einmal, es gibt zwei Brillen, mit denen man dort draufschauen kann, aber es ist spannend. Wir leben im Silicon Valley, das natürlich auch eine Bubble in den USA ist, das muss man ehrlich sagen, es gibt ja immer noch Trump. Aber da erleben wir natürlich schon, dass da ein ganz anderer Sog in Richtung Zukunft ist. Ja. Ja. Was bräuchten wir denn da mehr? Und jetzt frage ich ein bisschen auch gerne aus der Praxis, Markus. Was hast du denn in der Bank? Jetzt stelle ich mir die UBS, das ist eine Riesenbank. Mit wie viele Mitarbeiter hat die?
Bestimmt 80.000.
Bestimmt 80.000. Was hast du da in diesen Think Tank gemacht, um die Leute zurück zur Zukunft zu bringen? Mit was habt ihr da gearbeitet? Was waren da Ansätze, Methoden? Was ist vielleicht auch nicht gelungen? Wo seid ihr auch gescheitert daran? Weil es ja auch spannend ist für alle, die in Organisationen arbeiten, wie kann man da was realisieren?
Also bevor ich die Frage beantworte, möchte ich noch ganz kurz auf Saudi-Arabien und zum Beispiel das NEOM-Projekt zu kommen, weil du sagst, da gibt es zwei Brillen und ich beobachte die wirklich sehr genau. Und eben die Kritiker, die kennen wir wahrscheinlich, oder das wird ja nie was, oder das ist ja komplett gesponnen und so weiter.
War wie bei Tesla, oder?
Also genau.
Die europäischen Automobilingenieure haben gesagt, solange wir solche Spaltmasse haben.
Genau.
Und um das geht es eigentlich nicht.
Genau, darum geht es nicht. Und für mich, was viel spannender ist, ist zu sagen, was wird da jetzt erforscht, was wird da entwickelt, dass vielleicht, unabhängig davon, ob zum Beispiel der Laien jemals wirklich Realität wird, so wie es ursprünglich geplant wurde, was ist so sekundär und tertiär, was entwickelt wird, was vielleicht auch hier in Linz nachher irgendwie eingesetzt werden kann oder in Zürich oder wo auch immer? Weil die holen da in diesen Megaprojekten unglaublich viele schlaue Leute, die sich um Energie kümmern, die sich um Abwasser kümmern, die sich um Mobilität kümmern, medizinische Versorgung.
Vielleicht noch ganz kurz, der Line ist ein Projekt, das eigentlich sowas wie eine Zukunftsstadt dementsprechend symbolisiert und dort in Saudi-Arabien mit unglaublichen Mitteln, aber unglaublich tollen Visionen realisiert werden soll.
Genau. Und dann zu der eigentlichen Frage, die du hattest, ich möchte eigentlich den Talk gar nicht jetzt rund um UBS aufbauen, weil ich arbeite auch nicht mehr für UBS aktuell. Aber generell, was schön war, war, dass es einen Ort gab für zukunftsorientiertes Denken. Mhm. Ich glaube, den zu haben, jetzt unabhängig, wie die Firma heißt oder schön, ist, glaube ich, wichtig. Dass man sagt, hier ist ein Raum, da darf über die Zukunft nachgedacht werden, der auch entkoppelt ist zum Beispiel von Innovation, der entkoppelt ist vom operativen Business, wo Sachen erlaubt sind. Ich glaube, das Stichwort erlaubt ist ja ganz wichtig. Und nicht immer der unmittelbare Bezug gesucht wird zum aktuellen Business. Weil sonst findet man ja auch nur sehr schwer das nächste Business. Ja?
Jetzt bin ich ein bisschen getriggert, weil du was gesagt hast und Frage geht an euch beide. Dieses Zukunftsdenken, dieser Zukunftsraum soll entkoppelt von der Innovation in Organisationen sein. Das ist spannend. Warum soll das von der Innovation entkoppelt sein? Weil bei uns ist, glaube ich, oftmals das Verständnis, dass jemand, der für Innovation zuständig ist, auch gleichzeitig für die Zukunft der Organisation mitsorgen soll. Warum ist die Entkopplung wichtig, Marcel? Ich würde gerne Marcel gerne ergänzen.
Ich gebe eine Sicht, ohne zu sagen, das ist die einzige oder die richtige. Aber wenn es entkoppelt wäre, hypothetisch, dann ist es so, dass der Raum, der sich um eben die Zukunft kümmert und zum Beispiel auch von Technologie, aktuellen Regulatorien wegschauen kann, weil er sagen kann, das kann ja genauso gut auch anders sein, kann eine gewisse Idee finden, die ein gewisses oder die hilft, ein gewisses Zukunftsbild aufzubauen, das wenn die Entscheidungsträger der Unternehmung sagen, das hört sich nach einer guten Zukunft für uns an, die Innovation viel zielgerichteter machen kann. Ich glaube, und da mache ich vielleicht die Verknüpfung auch zur Fotografie, ich glaube, wenn man alles machen kann und alles zur Verfügung hat, ist es schwierig, kreativ zu sein. Mhm. Das ist wie diese Kameras, die alles können, bis hin zu die Augen von Vögeln entdecken. Ich weiß nicht, ob man damit jetzt die kreativeren Bilder macht. Das ist genauso, wenn man sagt, hier ist eine Innovationsabteilung, die hat 300 Millionen Euro, sky's the limit. Ich persönlich glaube, das ist wahnsinnig schwierig, dass dort was Zielgerichtetes rauskommt, wenn die Zielrichtung nicht eben aus einem unabhängigen Raum kommt. Und unabhängig meine ich nicht in einer extra Firma und auch nicht eingekauft. Mhm. Eingekauft hat andere Problematiken, vielleicht sprechen wir nachher so drüber. Der Raum gehört zur Firma, aber er ist entkoppelt. Von der Richtung komme ich. Aber eben, ist nicht die einzig gültige Meinung, aber das ist, was ich erlebt habe, was, glaube ich, Sinn machen kann, je nach Konstellation. Ja.
Und jetzt haben wir ja auch im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen. Ihr habt ja auch viele Methoden beschrieben. Diese Methoden gibt es ja auch im Innovationskontext ganz stark. Und dennoch gilt es ja für die Gestaltung von Zukunft, dass halt manche Frameworks und manche Methoden, wir haben über Design Thinking gesprochen, das ja ein Klassiker in der Innovation ist, vielleicht hier nicht unbedingt passen. Mhm. Warum ist das so und warum empfiehlt ihr manche Frameworks für Zukunftsgestaltung vielleicht bewusst eher nicht anzuwenden?
Also vielleicht ein bisschen zur Hintergrundgeschichte, wie wir auch zusammengekommen sind. Also ich komme ja so aus der klassischen Trendwelt. Ja? Also schon gesagt, ich war lange am Zukunftsinstitut. Das heißt, ich schaue auf aktuelle Trends, aktuelle Entwicklungen in Märkten, gesellschaftliche Entwicklungen und überlege mir quasi von heute ins Morgen gedacht, welche Potenziale entstehen daraus. Ja? Und der Markus hat es ja schon ein bisschen angesprochen, kommt ja aus der Zukunft heraus und sagt, hey, wie wäre denn eigentlich was optimal, ja, ein Produkt, ein Service, eine Industrie, völlig losgelöst mal von den aktuellen Trends und überlegt sich quasi, und was muss denn alles passieren, dass man da hinkommt. Ja? Also wir reden auch immer vom Wirklichkeitssinn, also wenn man auf das Heute schaut und überlegt, was entsteht daraus, und auch eben vom Möglichkeitssinn, dass man sagt, hey, wie wäre denn eigentlich was optimal? Und dann überlegt man sich, wie kann man das denn quasi, also was muss passieren, dass man da hinkommt? Und aus den Richtungen kommen wir beide. Und als wir dann uns kennengelernt haben im Zuge eines gemeinsamen Projekts, haben wir gemerkt, hey, das ist ja total spannend, dass es eigentlich ja diese zwei Zugänge gibt. Mhm. Und dass man die ja eigentlich miteinander verbinden muss. Ja? Also so ist ja auch die Idee entstanden, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen das Buch schreiben und dann mal erklären, was für Arten von Zugängen gibt es überhaupt, was für Methoden gibt es, weil so haben wir das noch nicht gesehen. Ja? Es gibt manche, die sagen, nee, man muss immer super visionär denken und muss sich dann überlegen, wie man da hinkommt. Und andere sagen, nee, du musst den Markt befragen und dann Design Thinking machen und so weiter. Und wir haben das beides sehr kritisch beleuchtet und haben geschrieben, auch dargestellt, was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Zugänge. Und letztendlich war ganz klar das Resümee, im Endeffekt, optimalerweise denkt man das eigentlich beides zusammen. Ja? Optimalerweise schaut man schon auf die aktuellen Entwicklungen, aber man schaut eben auch, hey, wo soll es denn eigentlich hingehen? Ja, was ist denn so ein nächsten Systemlevel, sagt man, Sprung, wo sich das Ganze ändert? Und dann fügt man das quasi eigentlich in der Strategie zusammen und sagt, okay, auf der Basis dieser Erkenntnisse wird eigentlich die Strategie entwickelt und konzeptioniert am Ende des Tages. Ja. Und da haben wir ganz, ganz viele Methoden beschrieben, also sei es von welche Arten von Trends gibt es überhaupt und wie macht man Trendanalyse, wie kann man ganzheitlich Trends eben analysieren, bis hin zu, wie funktioniert eigentlich Scenario Planning und was sind da die Vor- und Nachteile. Also da haben wir so einen ganzen Methodenset im Endeffekt eigentlich beschrieben. Ja. Und für uns war auch immer wichtig, weil ich sage mal so, in der Szene ist da ein großer Streit, was ist jetzt irgendwie der richtige Zugang. Ja? Und wir haben eigentlich sehr schnell erkannt, hey, es hat beides Vor- und Nachteile und wir sollten das eigentlich zusammendenken. Und so sind wir quasi zu dem Buch gekommen und haben eigentlich einen ganzen Methodenbaukasten im Endeffekt zusammengestellt. Mhm.
Und ich bleibe noch mal kurz auf dem Thema drauf. Diese menschenzentrierten Innovationsansätze, diese human-centered, user-centered Innovationsansätze sind ja per se richtig. Die Frage ist halt, eignen sie sich gut für die Gestaltung alternativer Zukünfte? Und jetzt bin ich schon im Plural, um dir sozusagen den Ball zuzuspielen. Wie ist da deine Erfahrung damit? Wie gut eignet sich das oder was widerspricht sich hier vielleicht sogar?
Genau, also die Ansätze sind natürlich wahnsinnig wichtig, generell für die Produktentwicklung und das oder Serviceentwicklung. Aber es ist wirklich sehr schwierig aus meiner Erfahrung, Neues, also Novelty, aus einem userzentrierten Ansatz rauszubekommen. Es ist oft mehr vom Gleichen oder was schneller, besser, größer, billiger, nachhaltiger, sehr schwierig, was rauszukriegen, wo man denkt, das habe ich ja noch nie gehört. So ein bisschen dieses typische Henry Ford-Beispiel, wenn ich die Leute gefragt hätte, hätten sie schnellere Pferde gewollt. Das ist so meine Erfahrung generell. Mhm. Das heißt, die Sache, und das haben wir auch im Buch beschrieben, sage ich nicht, ist es richtig oder falsch, das zu tun. Die große Frage, die man sich stellen kann in der Strategieentwicklung im Unternehmen, ist, wann mache ich es? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und was ist das richtige Problem, das ich dann kundenzentriert erarbeiten möchte? Und vielleicht sind es nicht die Zukunftsbilder.
Hm. Ja, und jetzt habt ihr viele Methoden beschrieben. Jetzt können wir natürlich nicht alle Methoden heute durchsprechen. Aber wenn ihr so jedem Zuhörer, Zuhörerin, jeden Gast vielleicht so drei Methoden ans Herz legen würdet, die gar nicht unbedingt im organisationalen Kontext eine Rolle spielen, sondern die man vielleicht auch für die Gestaltung der eigenen persönlichen Zukunft gut nehmen könnte. Was wären eure Top 3? Das ist nicht abgesprochen, ihr könnt euch unterschiedliche Top 3 jetzt nennen. Aber also, was wäre so das, wo du sagen würdest, das sollte man sich eigentlich zu Herzen nehmen, wenn man.
Also mein Top 1 ist ganz klar der Adaptive Loop oder auch Resilienzzyklus genannt. Das ist quasi ein Modell, das aus der Resilienzforschung kommt und das sieht quasi aus wie so eine Acht. Und sagt im Endeffekt, dass jedes System immer wieder die gleichen vier Phasen durchläuft. Es gibt eine Innovationsphase, wo man Sachen ausprobiert, wenn man jetzt beim Unternehmen bleibt, tut man testen, macht Trendforschung, Zukunftsforschung, ja. Dann hat man hoffentlich irgendwann ein funktionierendes Produkt, dann kommt quasi die Skalierungsphase, ja. Also da geht es ums Skalieren, Expandieren, ums Wachstum. Und irgendwann kommt aber das System quasi in so eine Status-Quo-Phase, wo man dann merkt, ja, die großen Sprünge sind jetzt nicht mehr drin. Ja, da geht es dann ganz viel um Lean-Management, Sachen effizient machen, Rollen. Ja, da sind wir beim Formel 1, ja, wie bei der Formel 1 beim Boxenstopp. Da muss alles funktionieren. Und irgendwann kippt so ein System aber, warum auch immer, das kann Disruption sein, rechtliche Änderungen, eine Pandemie, kippt so ein System in die Konfusionsphase. Das heißt, wenn man beim Unternehmen bleiben möchte, das Businessmodell funktioniert nicht mehr. Ja. Und da sind wir im Moment halt eben in vielen Bereichen aus meiner Sicht eben in dieser Konfusionsphase, dass man merkt, hey, das Bestehende funktioniert eigentlich nicht mehr. Wir müssen das neu erfinden. Ja. Neudeutsch nennt man die Konfusionsphase auch gern Transformation. Ja. Mhm. Aber Transformation ist es aus meiner Sicht eben nur, und da schließt sich der Kreis, die Acht quasi, wenn man von der Konfusion quasi wieder in die Innovation geht und sagt, okay, ich akzeptiere, der Status quo funktioniert nicht mehr und ich erfinde mich neu. Ja. Und eben da rauszukommen, dafür braucht man eben Zukunftsbilder. Ja. Mhm. Und dieser Zyklus ist ganz essentiell, eben immer zu verstehen, in welcher Phase befinde ich mich denn aktuell. Ja? Das kann man in Bezug auf ein Unternehmen machen, das kann man in Bezug auf eine Industrie machen, das kann man in Bezug auf eine Gesellschaft machen, das kann man in Bezug auf einen Fußballverein machen, ja? Auf ein Team im Unternehmen, überall. Weil wenn ich weiß, in welcher Phase ich bin, dann weiß ich auch, was es ankommt. Ja? Und was wir eben auch im Buch beschreiben, ist vor allem, wenn man in dieser Wachstumsphase ist, sich schon nämlich zu überlegen, was ist denn eigentlich so der nächste Systemsprung? Ja? Also wie wäre es denn eigentlich optimal, dass sich ein Unternehmen oder ein System halt weiterentwickeln? Das ist nämlich wahnsinnig essentiell, weil das sieht man halt jetzt, dass sich das viele nicht überlegt haben. Und jetzt sind sie in dieser Stressphase. Und was passiert? Die Innovationsbudgets werden gecuttet und man kommt erst recht nicht raus aus der ganzen Geschichte. Und daher finde ich, das ist mein absolutes Lieblingsmodell, weil wenn man das versteht und versteht, wo man steht, verstehen, wie die Zyklen funktionieren, dann, also das gehört wahnsinnig, dann ist man schon, hat man schon einen sehr weiten Sprung gemacht in Sachen Zukunftskompetenz.
Der Professor Stefan Janssen hat im Brand 1 einmal einen schönen Begriff gesetzt, der hat gesagt, wir sind in Mitteleuropa sehr wohlstandsbesoffen. Also das heißt, wir sind so in einer Konfusionsphase gleichzeitig auch unglaublich verwöhnt. Und wir waren jetzt gerade in Kalifornien und haben, glaube ich, zum Thema Mobilität, wo ja doch die europäische oder die deutsche und österreichische Industrie sehr stark ist und wir sehr stark abhängig sind, natürlich jetzt Sachen erlebt, die schon mindblowing sind, die nennen sie mal so. Also die selbstfahrenden Waymos in San Francisco, wir waren bei Zugs und sind mit diesen autonomen Autos herumgefahren. Und wenn man dann die Diskussionen beobachtet, die wir hier führen mit Verbrenner aus oder nicht, dann verlängern wir es und keine Ahnung,
Spaltmaße.
Spaltmaße etc., dann ist das eigentlich ein bisschen ernüchternd, dass wir aus diesem Loop irgendwie nicht rausfinden. Ja. Dein Top-Tool.
Top-Tool für mich ist das Zukunftsartefakt. Arbeiten an einem physischen Artefakt, diese Zukunft wirklich in ein Artefakt zu bringen. Da tut man, während man es erzeugt, viel lernen. Und es ist extrem spannend, wenn man ein Artefakt vorlegt, anstatt zum Beispiel ein Slide-Deck. Ich bringe mal ein neutrales Beispiel von Next Nature Network in Italien. Die haben eine spekulative Weinflasche entworfen, für die, die das vielleicht noch nicht kennen. Das ist eine Flasche, wo, also eine Rotweinflasche, da ist eine Nanoflüssigkeit drin. Und da steht hinten auf dem Etikett drauf, wenn man es ins Glas leert und dann in die Mikrowelle tut, steht dann so bei, keine Ahnung, 3 Sekunden 600 Watt kommt Merlot raus als Beispiel oder bei 600 Watt 8 Sekunden ein Cabernet Sauvignon und so weiter. Da ist eine ganze Tabelle und das ist extrem spannend, weil wenn man das hin, also in einer Runde, wo es um Weinliebhaber geht, das triggert. Das triggert viel mehr als irgendwie die Zukunft der Weinindustrie in einem Excel. Und ich glaube halt, das hilft einfach zu beobachten, Insignien der Zukunft zu erkennen. Und manchmal einfach Dinge anders machen. Ich weiß noch, als ich mir ein Skateboard gekauft habe, 2018, ich habe seitdem ich Kind bin, nicht mehr geskateboardet und habe gesagt, damit fahre ich jetzt zur Arbeit. Der Weg zur Arbeit ist anders. Und das ist so spannend. Dinge, die man so macht, wie auf Autopilot, einfach mal anders machen. Das ändert viel. Man sieht andere Dinge.
Ich glaube, ein kurzer Augenblick auch nochmal von vorige Woche. Wir waren ja einfach beim Walgreens, das ist so ein Drogeriemarkt. Und dann auf einmal haben wir eine Packung in der Hand gehabt, einer Sonnencreme mit 110 Schutzfaktor. Ja, also in
Das ist auch ein
Kalifornien, ein
Zukunftsartefakt.
Zukunftsartefakt. In Kalifornien verkaufen sie mittlerweile Sonnenschutzfaktor 110. Das heißt also auch, das zeigt ja, wie weit es teilweise schon ist, welche Dinge wir brauchen. Also das ist auch so ein spannendes Signal aus der Zukunft, das uns ja eine Richtung weist auch.
Genau, und das, wie der Markus gesagt hat, solche Zukunftsartefakte, vor allem wenn das dann ein Objekt ist, also da kann man dann viel mit Speculative Design und so weiter machen, dann steht es plötzlich da und dann kann man das greifen, man kann das wenden, man kann das drehen und kann eben über Zukunft unterhalten. Ja, was bedeutet denn das? Oder was bedeutet es nicht? Oder was könnte es bedeuten? Und so weiter. Ja, das ist ein spannender Prozess. Ja. Und ich glaube, der Markus hat es vorher schon gesagt, dafür braucht es halt einen Raum, dass das okay ist und dass es das in Ordnung ist. Ja. Weil nur dann entstehen auch wirklich völlig neue Sachen. Also wenn ich halt nur frage, was der Kunde aktuell will und nur auf aktuelle MAFO-Umfragen zurückgreifen, das ist, wie der Markus sagt, das ist auch wichtig und richtig. Ja. Da sind wir halt dann bei der iterativen Innovation, aber wirklich disruptiv muss man sich einfach mal von dem Bestehenden trennen. Ja. Der Markus, du erzählst ja immer die Geschichte vom Fliegen, vielleicht kannst du die nochmal
Das ist mir
erzählen. Ja.
möglich.
Ja.
Also, wir haben eine Analogie im Buch drin. Stellen Sie sich vor, jetzt wäre 1924, also vor 100 Jahren. Und ich würde zu Ihnen kommen und sagen: Können Sie sich vorstellen, in Linz und New York am gleichen Tag zu sein? Da hätten Sie 1924 wahrscheinlich gedacht: Der spinnt ja, das ist unmöglich. Und war es auch 1924. Nur hat es nicht 10 Jahre, 20 oder 200 Jahre gedauert, bis es möglich war, sondern drei. Weil 1927 ist dann Charles Lindbergh als erster Mensch über den Atlantik geflogen. Und keiner von uns dreien kann Ihnen sagen, was 2027 sein wird. Aber wir müssen irgendwie uns das eingestehen, dass unweigerlich neue Dinge in die Welt kommen werden, die wir erfinden werden oder entdecken werden. Und das ist ganz wichtig. Also wenn irgendeiner eine Idee hat, wo dann die erste Reaktion ist, es ist unmöglich, da würde ich immer sagen, jetzt genau zuhören. Nicht abschmettern, sondern eher zuhören. Ja.
Und vielleicht noch so als kleine Ergänzung, weil es, glaube ich, wirklich so ein Wow-Effekt war, mit den Waymos, mit den selbstfahrenden Autos da in San Francisco zu fahren, die wirklich wunderbar funktionieren und vor allem die 100.000 bezahlte Fahrten pro Woche machen, muss man dazu sagen. Das Faszinierende für mich war auch, wie normal es beim zweiten Mal ist. Mhm. Beim ersten Mal filmt das jeder, sitzt im Auto, ist ganz fasziniert, postet das überall, haben wir auch gemacht natürlich. Beim zweiten Mal unterhält man sich miteinander. Also unglaublich, wie schnell man sich auch dann eigentlich wieder adaptiert an diese Dinge, die so faszinierend sind und das irgendwie mit. Ich möchte noch auf ein Kapitel in eurem Buch eingehen, weil ihr habt viele Sachen zusammengeführt, die bewährt sind und in einen neuen Kontext gesetzt, aber ihr habt auch ein neues Kapitel geschrieben, das mich besonders interessiert hat, nämlich die synoptische Organisation.
What's that? Da haben wir versucht, eben diese zwei Sichtweisen, das heißt von der Gegenwart in die Zukunft schauen und von der Zukunft auf die Gegenwart schauen, zu vereinen und zu sagen, was wäre, wenn wir die Ideen, die neu erkannten Opportunitäten aus beiden Richtungen nehmen und in der Strategie sammeln, bevor wir sie sowohl der Innovation als auch dem Board vorstellen. Dass man nicht praktisch mit jeder neuen Hypen, sag ich mal, Technologie zum Beispiel, ins Board gehen, schaut mal, was es hier gibt. Und nachher keiner weiß, was das bedeutet. Was wäre, wenn man sich erst diese Gedanken macht, aus diesen beiden Richtungen eine Idee entwickelt und damit im Prinzip zum Board geht, so in einer Nutshell.
Was ich vorher auch, genau, vorher habe ich es ja schon ein bisschen angesprochen, man nutzt quasi beide Zugänge, fügt das in der Strategie zusammen. Und dann wird quasi entschieden, was wird gemacht und warum macht man es. Und dann über das Wie, ja, da entscheidet der Fachbereich oder das geht dann wirklich in die klassische Innovation. Ja. Weil, also, du hast ja, ich habe, wie gesagt, schon 20 Jahre beschäftigt mit dem Thema, habe auch schon eigene Innovationshubs aufgebaut, mit vielen Innovationsabteilungen quasi schon gearbeitet und ich erkenne halt immer die gleichen Muster. Ja. Oft ist es ein Silo, ja, wo kreative Menschen arbeiten, sehr viel mehr junge Menschen arbeiten und die sind einfach neugierig, ja, die kaufen sich dann immer die neuesten Gadgets und Tools und überlegen sich halt, was könnte man jetzt damit machen, ja. Und dann dürfen sie, ja, einmal im Quartal, jedes halbe Jahr, einmal im Jahr, je nachdem, dürfen sie das quasi dem Management berichten und meistens kommt da wirklich wenig dabei raus, ja, weil die auch eine total unterschiedliche Sprache sprechen. Die wissen eigentlich oft auch gar nicht, was hat der eine oder der andere jetzt für Challenges. Und am Ende des Tages sind beide unzufrieden. Ja. Das Management ist unzufrieden, weil sie sagen, hey, das ist jetzt ja nicht wirklich was Neues und das, wir verstehen es auch nicht so richtig, da hätten wir uns mehr erwartet. Und die Leute aus der Innovation sind enttäuscht, weil sie einfach nicht in ihre Wirksamkeit kommen. Ja. Deshalb haben wir wir einfach identifiziert, es ist einfach ein strukturelles Problem. Ja. Es ist einfach die Struktur, wie wir Thema Zukunft machen, wie wir Strategie machen, wie wir Innovation machen, ist in vielen Unternehmen einfach strukturell falsch. Ja. Also man sagt ja so schön, a bad system beats a good person every time. Ja. Mhm. Wir waren zum Beispiel auch beim Dubai Future Forum und da gab es eine Dialogsession, die hieß Foresight, also Trend- und Zukunftsforschung in the Boardroom. Ja? Und die haben sich eine Stunde darüber unterhalten, was muss man denn jetzt tun, um Foresight-Ergebnisse richtig aufzubereiten und wie muss man denn lobbyieren, dass man mehr Budget bekommt. Und über so Tipps und Tricks haben die sich da quasi ausgetauscht. Ja? Und da waren wirklich Foresight-Leute von Visa, von McDonald's und so weiter dabei. Ja? Und wir und der Markus haben angeschaut und haben gesagt, man muss es einfach anders strukturieren. Ja? Also das ganze Wissen aus den aktuellen Erkenntnissen, aktuellen Marktumfragen, aktuellen Trendforschungsthemen, ja, plus eben diese Möglichkeitsthemen, also wo soll es eigentlich hingehen, das muss in der Strategie zusammenkommen. Ja? Und daraus entsteht quasi die Strategie. Und da, wie gesagt, wird entschieden, was machen wir und warum. Und dann können die ganzen innovativen, kreativen, jungen Menschen kommen und sich über das Wie Gedanken machen. Und ob das dann mit einer KI ist oder mit einer Vision Pro oder die ganzen Gadgets, die halt aktuell so cool sind, das ist dann eine ganz andere Frage. Die interessiert dann auch weniger, ja. Aber es gibt eine klare Linie. Und dann hat das ganze andere auch eine ganz andere Wertschätzung und man kommt auch viel mehr wirklich ins Tun. Ja? Das ist eigentlich das Spannende und Essentielle, ja, was wir halt leider immer wieder sehen. Ja?
Das macht dann auch ein bisschen so die Klammer zu vom Anfang, als du mich gefragt hast, was der Unterschied ist zwischen Innovation und eben Zukunft oder diese Räume. Das ist halt genau das, dass die Innovation dann hoffentlich durch so ein Vorgehen zielgerichtet innovieren kann und dass nicht Innovation die Strategie treibt, sondern erst, was wollen wir eigentlich wirklich machen? Und dann sagen, okay, wie können wir jetzt innovieren? Das Wie? Welche Technologien brauchen wir? Welche regulatorischen Änderungen brauchen wir?
Ja. Und vielleicht ganz spannend, also als ich den Markus damals kennengelernt habe, war ich ja mit dem Zugang, erstmal zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin oder wie soll das aussehen? Und dann tun wir das quasi rückwärts zu überlegen, wie wir da hinkommen. Was sich Backcasting nennt, also man vom Heute ins Morgen ist quasi, man macht Forecasting, ja, und vom Morgen rückwärts ist quasi Backcasting. Und dann, das ist ja wahnsinnig kompliziert und das hört sich ja Backcasting unheimlich schwierig an. Und der Markus hat dann gemeint, hey, du machst eigentlich jeden Tag Backcasting. Ja? Jeder, also wir wussten, heute geht es um, wann ging es los? Um 17 Uhr. 17 Uhr ging es los, oder?
18:30.
18, sorry, ja. Also ich musste um 17 Uhr.
Jetlag.
Ja, genau. Also man hat quasi, ich musste quasi überlegen, okay, wann laufe ich zum Bahnhof, welchen Zug nehme ich, ja, damit ich rechtzeitig hier bin, damit wir uns noch absprechen können. Also jeden Tag betreiben wir Backcasting, ja. Also wir planen jeden Tag so durch. Jeder Urlaub ist Backcasting. Sie überlegen sich, hey, muss ich mich noch impfen, muss ich meinen Reisepass vielleicht noch erneuern? Wann bestelle ich das Taxi? Wann geht der Flug? Das ist alles Backcasting, ja. Also das ist eigentlich in uns drin, ja. Wir machen das jeden Tag. Das hört sich so kompliziert an, aber jeden Tag machen wir das. Aber wenn es dann irgendwie um, und da sind wir wieder beim Thema, wenn es dann irgendwie um Strategie und Innovation geht, dann ist es uns, dann finden wir das seltsam und dann nehmen wir mal halt doch die aktuelle Marfo her und Marktumfrage und arbeiten mit der. Weißt du, dann arbeiten wir doch lieber mit dem, was wir irgendwie greifen können, was halt irgendwie aus der Gegenwart oder der Vergangenheit eigentlich kommt, anstatt wir dieses Prinzip anwenden, das wir ansonsten jeden Tag machen. Ja? Also jeden Tag, vor allem jemand, wo mehrere Termine hat, der plant jeden Tag so. Aber wenn er dann im Büro sitzt, oder, dann macht das plötzlich nicht mehr, dann ist das komisch. Ja?
Aber das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir uns dann oft im unternehmerischen Kontext irgendwie so ein bisschen unwohl fühlen, weil wir kennen dieses Backcasten, auch wenn wir es nicht so nennen, eben sogar auf dem, einfach ein, wie gehe ich in die Arbeit, im Urlaub und so weiter, aber dann gehe ich durch die Drehtür morgens im Büro und dann schaltet sich dieser Modus irgendwie aus und ich werde in Projekten und im Projektmanagement nach Milestones nach vorne gefragt und dann ist immer diese, die Zukunft ist so komplex, es gibt tausend Entscheidungen, irgendwas ist nicht klar, es ist wie so ein Nebel, wie so ein Dickicht. Und jetzt muss ich während der Arbeit durch diesen Dickicht laufen, klar fühle ich mich da unwohl. Mhm. Und wenn ich weiß, das ist irgendwie unser Zielbild und ich weiß genau, wir haben uns überlegt, wie wir da hinkommen, gehe ich halt anders durch dieses Drehkreuz. Oder? Mhm. Und vielleicht trägt das auch zu dieser Angst, ja, dieses, weil man eben so ungewiss durch diesen Nebel läuft. Man weiß nicht, kommt da eine Klippe in der Mäht? Man sieht es ja nicht. Und ja, da sagen wir auch eigentlich, es wird sich vielleicht lohnen, mehr davon zu machen.
Also ich kann mich erinnern, der Markus hat mir damals dann auch ein Bild gezeichnet von dem Edward de Bono, ja, der Kognitionswissenschaftler. Mhm. Und er hat gesagt, wenn wir uns jetzt einen Baum vorstellen, ja, und der Grund ist quasi die Gegenwart, der Boden darunter ist die Vergangenheit und der Baum signalisiert quasi die Zukunft. Ja. Und wenn man da jetzt eine Ameise hinsetzt an den Baum und irgendwo da oben in dem Baum in der Zukunft ist so dieses ganz tolle disruptive Produkt oder Service. Ja. Und wenn man jetzt quasi eine Ameise da hinsetzt und die Ameise, die kennt quasi so die aktuellen Trends, das sind die Pflänzchen und die weiß auch über die Vergangenheit Bescheid. Ja. Und wenn die jetzt quasi hochläuft in die Zukunft, in dem Baum, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die Ameise jedes Mal die richtige Entscheidung trifft. Also die Ameise muss ja jedes Mal entscheiden, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ja? Bei jeder Gabelung muss sie sich überlegen, biege ich links ab, biege ich rechts ab. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Ameise jedes Mal die richtige Entscheidung trifft, um eben zu diesem perfekten Produkt oder zu diesem disruptiven Produkt zu kommen, das ist einfach Mathematik. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, ja? Weil irgendwann biegt es mal falsch ab und dann kommt es irgendwo anders raus. Ja? Mhm. Aber wenn ich jetzt die Ameise hochsetze und sage, schau, das ist das Zielbild, das ist das Optimale, das ist das Präferte, das optimale Produkt, so soll es aussehen. Und lass die Ameise dann quasi runterlaufen, also in die Gegenwart, da sind wir wieder beim Backcasting, dann gibt es nur einen Weg. Mhm. Dann hat die Ameise nur einen Weg. Also die kann sich eigentlich nicht verlaufen. Ja? Und dazu gibt es nur einen Weg. Und deshalb ist es eben das Spannende, auch die Zukunft mal so zu denken. Ja?
Und das ist auch übrigens was sehr natürlich eigentlich ist. Vielleicht hat das jeder von Ihnen auch schon mal erlebt, dass Sie irgendeine neue Erfindung oder Entdeckung gesehen haben und dann gedacht haben, auf die Idee hätte ich ja auch kommen können. Das ist ja total logisch. Das heißt, oft ist es dann so, dass im Nachhinein das einem logisch erscheint, aber es vielleicht noch wichtiger ist, wenn man das Ding dann mal gesehen hat. Da weiß man ganz genau, wenn man es selber erfunden hätte, wie man da hinkommt. Genau wegen diesem Effekt. Das kennt irgendwie jeder. Man hat irgendwie dieses Ding gesehen und gedacht, wäre ich bloß auf die Idee gekommen. Ja.
Also Kernbotschaft, Zukunftsbilder, positive Zukunftsbilder sind positive. Ganz wichtig. Den Sog aufbauen. Wir kennen es ja, Moonshot Thinking, John F. Kennedy. Meinen Lieblingsfilm kann ich wieder zitieren, Cool Runnings, da werden jetzt ein paar lachen, aber das geht über eure Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Popmannschaft, das heißt also auch ganz solche wichtig, Vorstellungen ja. aufzubauen, was ist alles möglich, da sieht man ja, welche Dinge, ja, Jamaika hat, ich glaube, mittlerweile Tradition bei Olympia schon als Popmannschaft, was ganz spannend ist. Also unsere Vorstellungskraft zu bedienen, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Dinge.
Ist wahnsinnig wichtig und der Markus hat es ja schon angesprochen, auch mutig sein, ein Stück weit diese Bilder ja auch zu vertreten. Ja? Also du hast John F. Kennedy angesprochen. Also früher gab es ja also viel mehr Politiker, die auch für irgendwelche Zukunftsbilder gestanden sind und sich halt auch okay war, für die angreifbar zu machen. Heutzutage habe ich das Gefühl, jeder spielt auf Nummer sicher und will sich halt irgendwie nicht so angreifbar machen und lieber nimmt man das Sichere. Und deshalb ist Mut, also neben der Neugier auch wahnsinnig wichtige Eigenschaft. Ja. Weil ansonsten wird es immer so, wenn man es dann versucht, auch allen, das wird immer so schwammig dann. Ja. Sonst ist es immer so, ja, man erzählt halt irgendwie immer more of the same ein Stück weit.
Sehr gut. Ich glaube, das ist ein schönes Ende sozusagen unseres Talks heute hier, dass es wirklich darum geht, dass wir auch im Lead sind, wir in der Verantwortung sind, diese positiven Zukunftsbilder zu entwickeln. Das heißt, jeder von uns hier hat eigentlich die Verantwortung und Zukunft ist immer noch das, was wir daraus machen. Die ist noch gestaltbar. Wir müssen sie sogar gestalten, sie ist noch nicht geschrieben. Und ich glaube, das ist unsere wichtige Kernbotschaft für heute. Bevor wir uns verabschieden von unseren Kollegen und Kolleginnen in den verschiedensten Neugiersalons, noch ein Riesendank an unserem Partner Amago, Philipp Langebner. Danke für den perfekten Stream, wie immer. Philipp, wunderbar, wie immer gemacht. Ja. Von Beginn an beim Neugiersalon dabei. Für alle, die jetzt dabei sind, den Neugiersalon gibt es dann immer auch einige Wochen später bewusst aufgezeichnet in unserem Videopodcast Neugier interessiert mich nicht, wo wir natürlich dann bewusst erst später ausstrahlen, damit auch diese Neugiersalons im Live-Format interessant sind. Danke für das Zusehen, Zuhören in den unterschiedlichsten Salons. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit am Start wart. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine angeregte Diskussion. Die werden wir hier jetzt auch machen. Das heißt, wir enden jetzt mit dem Stream. Und als letztes noch einmal eine große Empfehlung zurück zur Zukunft von Marcel Aberle und Markus Iovcea, sich zu Gemüte zu führen. Danke, dass ihr hier wart. Das ist nochmal euer Applaus und liebe Grüße an die 12 Salons. Danke.